Leute, ganz kurz vorweg, diese Folge ist entstanden vor unserer Namensänderung. Und deswegen reden wir in dieser Folge noch von Brain Drops, obwohl wir ja mittlerweile Brain Pops heißen. Warum das Ganze so ist, könnt ihr in der letzten Folge hören. Da haben wir euch das ganz kurz erklärt, wie das zu dieser Namensänderung gekommen ist. Und trotzdem wollten wir euch das Gespräch mit dem Carsten nicht vorenthalten, denn wir fanden das Ganze sehr interessant und hoffen, dass ihr das genauso interessant findet. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der neuen Folge und liebe Grüße an die Poppies. Bis denn. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Brain Drops. Heute mit Folge 17. Wie immer mit euch bin ich, Lennart Stechmann, und mir virtuell gegenüber sitzt Dominik Theodorou. Hi Dom.
Hey Lennart, Grüße aus München.
Genau, wie immer noch im Hotel. Wobei, jetzt muss ich hier gerade nochmal gerade gucken in unseren Nachrichten. Ich habe ja hier ganz tolle Spitznamen für dich gefunden bei uns auf Instagram. Vielleicht stelle ich dich das nächste Mal einfach vor mit Mauzi Pauzi.
Ja, das kannst du auch machen. Ich wusste, dass das kommt.
Oder nichts
Überraschendes für mich.
Oder auch Schnüffeltrüffel.
Schnüffeltrüffel kannst du auch sagen. Ja, ist alles erlaubt. Aber wie du schon weißt, Lennart, ich finde es schade, dass wir heute nicht auf Englisch sprechen, weil deine deutsche Stimme, die gefällt mir nicht so gut. Deine englische gefällt mir besser.
Aber gut. Jetzt wird hier schon wieder scharf geschossen. Bevor du mich wieder auseinander nimmst, würde ich sagen, Dom, du hast unseren heutigen Gast an den Start gebracht, wie immer, da bist du ja immer sehr aktiv. Ich weiß nicht, ob du noch ein, zwei Sätze vorweg sagen willst, wollen wir ihn direkt ins Boot holen. Leg mal los.
Ich muss natürlich vorweg erstmal sagen, ich freue mich riesig, dass das hier klappt. Und zwar haben wir einen BBL-Referee zu Gast. Sein Name ist Carsten Straube und ich sage einfach mal, hallo Carsten, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, Carsten, nimm dir doch mal einen Moment und stell dich mal vor, erzähl doch mal, wie bist du überhaupt dazu gekommen, BBL-Schiedsrichter zu werden und hol doch mal aus.
Ja, also mein Name ist Carsten Straube, ich komme gebürtig aus Sachsen-Anhalt und wohne da auch immer noch, bin in meinem eigentlichen Leben Lehrer, Förderschullehrer und für geistig Behinderte, habe Lehramt für geistig und Körperbehindertenpädagogik studiert. Und nebenbei bin ich halt im Basketball aktiv, habe relativ früh angefangen mit Spielen, mit 12. Mittlerweile ist es so, man fängt natürlich noch früher an heutzutage, ja, aber damals, als ich noch jung war, war das eben so und habe relativ lange gespielt und bin sogar erst mit 20 Schiedsrichter geworden. Dem Grund, weil ich Spiele verfolgt habe, wir bei einem Turnier waren und dort jemand gepfiffen hat, den ich nicht kannte. Und er hat was gepfiffen und ich habe mich so aufgeregt, ja, so dieses Typische, und habe gesagt, das stimmt alles gar nicht, ja, und das ist falsch und habe mir gesagt, ey, das muss ich unbedingt besser machen. Und so bin ich dann halt angefangen, meine Schiedsrichterlizenz zu machen, ja, und derjenige, der da gepfiffen hat, ich kannte ihn damals gar nicht so, ja, war Bundesliga-Schiedsrichter. Mhm. Ja, und jetzt so im Nachhinein, wenn ich so über diese Situation reflektiere, heute würde ich es genauso machen.
Ja. Wie hat er denn dann reagiert, dir gegenüber?
Ach, er hat damals nur gelacht und so gesagt und mit seinem Augenzwinkern so, ja, und so war die Situation. Ja.
Und was war das für eine Situation?
Ach, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war eine Situation, ja, Drive zum Korb und dann Offense-Defense-Situation und wurde ein Schrittfehler gepfiffen. So, ja.
Und ich finde das schon so geil, wie du das gerade formulierst.
Ja. Und es geht überhaupt gar nicht, dachte ich mir damals so, ja. Und wenn ich jetzt selber solche Situationen habe, ja. Dann ist das auf jeden Fall eine Lösung, die man parat haben sollte als Schiedsrichter.
Ach ja, jetzt könnte ich schon wieder gerade ganz viel nachfragen. Aber wir haben hier irgendwie gerade zum Reinkommen nochmal so ein paar General Questions, nennen wir es immer. Dom, jetzt spreche ich auch ein bisschen Englisch für dich, nur für dich.
Ja, danke. Hört sich auch gleich viel besser an.
Wie war denn dieser
Weg?
Kann
ich bestätigen.
Wie war denn dieser Weg für dich zum BBL-Schiedsrichter? Wie vielleicht für Hörer, die da jetzt nicht so eine Vorstellung haben, das vielleicht sogar selber irgendwie sich mal vielleicht als Ziel setzen. Wie bist du da hingekommen, sag ich mal?
Die diversen Schiedsrichterlizenzen machen, also Ausbildung machen und dann die nächsten Stufen, die es eben gibt. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich natürlich mit einer gewissen Akribie eben auch an dieser Thematik war und stets dazu lernen wollte, mich stets entwickeln wollte und mir ganz viel Basketball angeguckt habe, ja. Von unterschiedlichen Ebenen halt aus, als Spieler. Ich habe mir viele Spiele angeguckt und die analysiert, auch was die Schiedsrichter da machen. Ich habe mich von Trainerseite aus sozusagen halt auch mit Basketball beschäftigt. Mhm. Und dann gehört es natürlich auch dazu, dass man in dem, was man macht, gut ist, damit andere, die in der Verantwortung sind, aufmerksam auf einen werden. Mhm. Und das war sozusagen halt auch der Weg. Ja. Ich habe mit 20 angefangen zu pfeifen und hatte mit 26 mein erstes BBL-Spiel.
Ah, okay, genau. Und da gibt es dann so eine Art, ich weiß nicht, Scouting-System oder was, dass da Leute dann, Schiedsrichter-Scouts, die dann gucken, okay, der geht das Ganze hier so an, wie wir uns das vorstellen können, oder der hat Potenzial, das so zu machen, wie wir uns das grundsätzlich vorstellen. Dann wird man angesprochen, oder wie läuft das dann ab?
Genau, die erste Stufe ist ja sozusagen im Landesverband, man pfeift im Landesverband und die Verantwortlichen im Landesverband melden dann in die Regionalliga oder vielleicht sogar schon an den DBB, Moment mal, hier ist ein Talent, das sollte mal näher beobachtet werden oder auch mal unterstützt werden. Ja? Und dann greifen halt die ganzen Mechanismen, dass eben die Regionalliga einen unterstützt und fördert, wenn es passt, und dann der DBB und so. Kommt eine eben zum anderen. Aber man muss erstmal sozusagen in diesen Mechanismus irgendwie reinkommen.
Und worauf achten die da? Also ist das dann eher das, ich weiß nicht, du hast ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, dieses Zwischenmenschliche mit Spielern, mit Trainern, wie man da als Schiedsrichter umgeht? Oder wie wichtig ist dann auch der Blick zum Detail, dass man halt natürlich Calls nicht übersieht? Gibt es da irgendwie ein Wichtigkeitsranking? Das eine, wie viel Talent und wie viel sagt man, wenn er das jetzt noch nicht sieht, das bringen wir dem noch irgendwie bei. Was war da so Sachen, wo du das Gefühl hast, dass die da drauf, bei dir drauf geguckt haben?
Also jetzt aus der Perspektive von jetzt ist es eben ein Gesamtpaket, was man mitbringen muss. Das hat einerseits damit zu tun, welche sozialen Kompetenzen man mitbringt, also wie offen man ist, Kommunikationsfreudigkeit, das ist das eine. Auch wie man mit seiner eigenen Persönlichkeit umgeht, ja, also wie reflektiert man ist, ob man Fehler auch eingestehen kann oder wie man eben auch mit Fehlern umgeht. Und dann natürlich auf der anderen Seite eben die Basketballkomponente, ja, also dass man weiß, was da auf dem Feld passiert, die fachliche Komponente eben, ja, dass man halt auch nicht nur, ich sag mal, Blödsinn da auf dem Feld pfeift, sondern halt auch das, was das Spiel braucht. Ja, dass man auch weiß, das ist ein Foul und das ist kein Foul. Also es sind sozusagen verschiedene Säulen, die der Schiedsrichter mitbringen sollte, beziehungsweise die auch im Blickpunkt sind. Und es ist stets so, dass man an fast allen Säulen sozusagen auch immer noch feilen kann und die auch entwickeln kann und damit arbeiten kann. Ja.
Und du hattest vorhin gesagt, dass du selber gespielt hast. Ja. Inwieweit hilft dir das jetzt, Schiedsrichter zu sein?
Also es ist extrem. Es hat mir extrem geholfen. Und es ist ja auch so, wenn ich jetzt noch frei habe, spiele ich auch ab. Mhm. Also es hilft extrem, weil für mich es einfach auch wichtig ist, zu wissen, welche Kontakte entstehen auf dem Feld, mit welcher Intensität. Mhm. Ich meine, gut, ich habe jetzt nicht auf Regionalliga-Niveau gespielt, sondern da sind die Kontakte natürlich nochmal eine andere. Aber es geht halt auch um Bewegungsabläufe, um Verinnerlichung von Bewegungsabläufen, von Härte und Stärke eines Kontaktes.
Und man kriegt bestimmt auch ein bisschen das Gefühl für das Spiel.
Auf jeden Fall. Gefühl fürs Spiel ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Aber es dient vor allen Dingen halt auch dazu, zu wissen, also auch wie Spieler reagieren. Mit Kontakten, wie die damit umgehen und so. Und das hilft natürlich auch stark in der Kommunikation, wenn ich jetzt auch auf dem Feld mit einem Spieler spreche oder irgendwie sowas. Also diese Erfahrung einfach.
Und bist du jetzt, wenn du sagst, du spielst selber noch, hat sich da was verändert jetzt in deiner Herangehensweise als Spieler auch? Wie du jetzt dann quasi, wenn du in der Spielerrolle bist, mit Schiedsrichtern umgehst?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da auf jeden Fall viel entspannter. Und so durch, ich bin ja auch in Sachsen-Anhalt im Basketballverband aktiv, bin ja im Vorstand und bin Vorstandsmitglied für eine Sportorganisation. Das heißt, ich habe sozusagen den kompletten Spielbetrieb und das komplette Schiedsrichterwesen in meiner Verantwortung in Sachsen-Anhalt. Und es ist natürlich auch so, dass ich an der Stelle eine Vorbildfunktion habe, selbst wenn ich als Spieler bin. Ne? Und
Das ist ja geil, wenn du da jetzt so mega ausrastest die ganze Zeit.
richtig, ja. Und es hat natürlich auch ein bisschen was wie gesagt, mit Vorbildfunktion an der Stelle zu tun. Die Kollegen, die kommen dann auch schon mal nach dem Spiel und fragen, was mir aufgefallen ist und so. Und natürlich kann ich denen immer auch kleine Sachen so mitgeben, aber es ist natürlich eine Rolle, wenn ich spiele und mich aufs Spiel konzentriere, habe ich natürlich nicht die Kapazität, als wenn ich sie jetzt hätte, wenn ich als Schiedsrichterbeobachter draußen sitzen würde, ja, und die Schiedsrichter beurteile oder coachen würde.
Also du pfeifst dann nicht plötzlich aus Versehen mal in deine imaginäre Pfeife, während du spielst.
Nee, aber es gibt natürlich auch schon Momente, wo ich so sage, okay. Aber das bleibt dann natürlich in mir.
Okay, da hast du die Impulskontrolle zu sagen. Okay.
Ja. Wichtige Eigenschaft als Schiedsrichter, sich gut selber kontrollieren können, damit man die Situation auch kontrollieren kann.
Ja.
Ja, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Oder, nee, ich fange mal anders an. Ich habe mir hier ein Zitat rausgesucht. Und zwar, unser Podcast heißt ja Brain Drops. Das heißt, wir können auch durchaus mal uns bei anderen Sportarten bedienen, weil wir ja sehr thematisch und sehr breit aufstellen wollen. Deswegen habe ich jetzt mal ein Zitat von einem Fußballtrainer, und den Lucien Favre. Und der hat mal, ich glaube, es ist schon ein bisschen länger her, gesagt: Als Schiedsrichter bist du der ärmste Mann auf dem Platz. Alle hast du gegen dich, die Spieler, das Publikum und zwei dumme Trainer. Was würdest du dazu sagen, wenn du das so hörst?
Lennart, ich habe Respekt.
Ja, gute Erfahrungswerte, ja. Also, ist ein gutes Zitat. Ich glaube, die Herausforderung als Schiedsrichter ist es natürlich auch, den Regeln entsprechend einerseits zu agieren. Und egal in welche Sportart wir gucken, es ist ja meistens so, dass wir 10.000 Fans draußen haben, die alle Schiedsrichter sind, die alle Trainer sind. Wir haben selbst auf den Spielerbänken immer Leute, die alle Schiedsrichter sind, angeblich, ja, weil zu jeder Situation oft eine Reaktion kommt, die natürlich auch mit Emotionalität zu tun hat, die natürlich auch mit Fandasein zu tun hat. Aber als Schiedsrichter ist es natürlich so, dass man einen großen Druck aushalten muss. Gerade je höher man kommt, also auch im Basketball, ob es jetzt BBL oder international ist, oder halt im Fußball halt auch in der ersten Liga, ja, oder international. Es geht ja auf der einen Seite natürlich um Sport, aber auf der anderen Seite geht es natürlich auch um viel Geld. Es geht um Arbeitsplätze, es geht um die Leute, die im Hintergrund arbeiten, um deren Arbeitsplätze. Und das ist, glaube ich, auch alles, was man als Schiedsrichter auch wissen muss. Je höher man kommt, sollte man sich auch mit solchen kleinen, also kleinen in Anführungsstrichen, Details halt auch auseinandersetzen, um das auch natürlich im Hinterkopf zu haben, wenn man agiert. Ja.
Aber es sollten ja wahrscheinlich schon, das sollte eher im Hinterkopf sein, ne? Also sollten wahrscheinlich für euch, du sagst, die kleinen Details, es sollten wahrscheinlich kleine Details bleiben, weil wenn du auf dem Feld stehst und die ganze Zeit an das große Ganze denkst, okay, was hat jetzt der Call für Auswirkungen auf den Kosmos hier, der mich um mich gibt, das ist wahrscheinlich dann Druck, den man auch nicht aushält, oder?
Auf jeden Fall. Also was ich damit nicht meinte, ist, dass diese Details jeden Call beeinflussen. Das auf keinen Fall. Aber meine Intention ist immer, je mehr ich weiß, desto besser ist es halt auch, oder desto einfacher ist es halt auch, auf dem Feld oder in der Situation zu agieren.
Ja, okay. Aber ja, okay. Ist das bei deinen Kollegen auch so, dass sie das alle wissen wollen? Oder gibt es da auch Leute, die sagen, oh, will ich alles gar nicht wissen, ich konzentriere mich nur aufs Spiel, so das Ganze drumherum?
Also ich sag mal so: Je höher man kommt, hat man natürlich eine Spannbreite als Schiedsrichter, wo man sich halt auch auf viele Details vorbereiten arbeitet, wo man viel weiß, wo man auch das Wissen hat, sich mit ganz vielen Kleinigkeiten auseinanderzusetzen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied zwischen guten und sehr guten Schiedsrichtern, dass man halt auch Details in den Regeln weiß, dass man auch Kleinigkeiten aus dem Regelheft weiß, dass man Kleinigkeiten aus den Regelinterpretationen weiß. Und wir setzen uns natürlich auch aktiv damit auseinander, ja. Und wir sind ja auch Teil des Geschäfts sozusagen. Und für mich ist es unerlässlich, das zu wissen einfach,
ja, klar.
Ja, worum es geht. Aber wo ich dir sozusagen auch, ich sag mal, konkret auf die Antwort, auf die Frage eine Antwort zu geben, ich bin mir nicht sicher, ob alle so detailverliebt sind wie, also ich glaube, nicht jeder ist so detailverliebt wie ich.
Okay, ja.
Ja.
Aber es gibt natürlich auch irgendwo eine gewisse Sicherheit, ne? Wenn man sich, natürlich musst du dich in den Regeln auskennen, klar, logisch, aber wenn man auch die ganzen Kleinigkeiten im Eifer des Gefechts, ja, wenn es da mal eine Situation gibt, wo die vielleicht ein bisschen schwieriger ist, wenn du dann ganz genau weißt, okay, das ist es, so wird es gemacht, das gibt dann, muss einem natürlich irgendwo auch Sicherheit geben.
Ja, klar.
Richtig.
Ja, dem einen gibt es Sicherheit, aber deswegen war meine Frage so, vielleicht dem anderen vielleicht auch irgendwo nicht. Aber also, und Regeldetails, das ist ja natürlich klar, also das müsst ihr natürlich wissen, also darauf war es jetzt gar nicht so bezogen. Ja, und vielleicht mal, ja, oder Hand aufs Herz, gibt es auch Spieler oder Trainer oder Spiele, wo du schon weißt, das wird schwierig, oder wo du weißt, oh, da habe ich jetzt nicht so Bock drauf, du musst jetzt natürlich keine Namen nennen oder sowas, aber gibt es da also grundsätzlich solche Gefühle irgendwo mal?
Schon Spiele, wo man als Schiedsrichter oder wo auch ich als Schiedsrichter rangehe und sage, oh, die werden heute eine riesengroße Herausforderung, weil einfach auch medial viel aufbereitet ist, weil halt auch ein gewisser Druck dahinter ist, weil es vielleicht auch um etwas noch geht, ja, was ich, ein Finale oder vielleicht jetzt auch noch ein Abstieg und sowas.
Ja, ja.
Also es ist schon immer die Konstellation der Teams, das ist schon was Wichtiges, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, naja, da ist jetzt ein Team, auf das habe ich gar keine, also das gibt's nicht.
Und einzelne Spieler oder Trainer? Oder ist das jetzt zu...
Ich versuche es mal diplomatisch auszudrücken. Ne? also es gibt Spieler und Trainer, die sind schon eine Herausforderung im Umgang, ja. Aber für mich ist es halt auch wichtig, oder meine Herangehensweise ist es halt auch, wenn ich es schaffe, mich sozusagen so zu justieren, dass ich mit der Situation auch klarkomme, es ist ja ein Gewinn für mich und ein Gewinn fürs Spiel, weil das ja auch heißt, dass ich sozusagen mich weiterentwickle und was in meinem Verhalten verändert habe oder in meiner Kommunikation verändert habe oder auch verändert habe, was mir ja insgesamt nur helfen kann, auch noch ein besserer Schiedsrichter zu werden oder mich selber zu entwickeln, um mit solchen Situationen eben umzugehen.
Und da vielleicht direkt drauf aufbauend, wie sehr, oder siehst du da diese Balance, sag ich mal, zum einen, wo du schon jetzt sagst, okay, kommt jetzt vielleicht ein schwieriger Charakter auf mich zu oder ein extremer Charakter, wie auch immer, den muss ich vielleicht ein bisschen anders angehen, als, weiß ich nicht, einen anderen, der da irgendwie jetzt nicht so extrem unterwegs ist. Und dann versus, aber alle müssen natürlich den Regeln entsprechend gleich behandelt werden. Wie gehst du mit dieser Balance um? Weil ich denke, das ist bestimmt schon was, wo ihr euch Gedanken drüber macht, oder?
Ja, ist auch immer ein schmaler Grat. Hat auch viel mit Erfahrung zu tun.
Ja.
Erfahrung sammeln zu tun, hat auch damit zu tun, auch mal auf die Nase zu fallen. Also ich habe auch Situationen, wo ich kommunikativ nicht so stark war oder wo ich einfach was falsch gemacht habe. Aber das sind Situationen, wo ich draus gelernt habe und ich würde dem Spieler auch danach oder dem Trainer auch anders begegnen oder wir sprechen danach drüber. Oder was halt auch wichtig ist, das ist auch nochmal so ein Appell an alle Schiedsrichter und auch an alle Spieler und Trainer, wir machen alle Fehler.
Ja.
Und ich glaube, es gehört auch einfach dazu, egal in welchem Business man ist, egal welche Sportart man betreibt, egal welche Rolle oder Funktion man hat, dass man auch so ehrlich ist, dass man auch sagt, ja, sorry, das war jetzt nicht in Ordnung von mir und ich habe hier einen Fehler gemacht, kommt aber nicht nochmal vor. Und das ist auch etwas, wo man als Schiedsrichter was man auch nutzen sollte. Ja, ja. Wenn man mal, also wenn es nicht in Ordnung war.
Und jetzt vielleicht nochmal darauf jetzt direkt bezogen, in Bezug auf die BBL, wie ist das so, innerhalb der Schiedsrichter, ich meine, man verfolgt natürlich auch andere Spiele, und dann gibt es ja bestimmt auch mal einen oder anderen Call, der vielleicht ein bisschen umstritten ist. Ist das dann so, dass man sich dann untereinander austauscht, wird wahrscheinlich von der Liga auch gefördert, sowas? Wie funktioniert das?
Also solche Szenen werden natürlich innerhalb des Kaders sozusagen auch bewertet und kommentiert, und wir tauschen uns natürlich halt auch aus intern. Und es ist auch so, dass von den Verantwortlichen immer ein Statement dazu kommt, so hätten wir es gerne entschieden gehabt. Mhm. Oder das ist sozusagen die Musterlösung, wenn es dazu eine gibt. Mhm. Damit wir halt auch eine Orientierung haben, falls die Situation nochmal auftritt, wie wir damit umzugehen haben. Und ich sag mal, gerade unseren Kader oder diese Liga zeichnet es halt aus, dass wir uns genau fachlich und kompetent halt auch über solche strittigen Situationen unterhalten können.
Wie findest du dieses Format von der, ich weiß gar nicht, von wem das betrieben wird, ich glaube von der Easy Credit BBL selber, dieses Pfiff der Woche, wo mal so ein umstrittener Pfiff auseinandergesetzt wird, weil einerseits ist es ja bestimmt natürlich irgendwie cool, auf der anderen Seite vielleicht auch so, boah, wird hier auf Nicklichkeiten irgendwie rumgeritten.
Ich finde es ein gutes Format, weil man dadurch auch Regelsachen transparent den Zuschauern vermitteln kann, mhm, oder auch Leuten vermitteln kann, die, sage ich mal, noch nicht so fest sind.
Ja, okay. Ja.
Schafft wahrscheinlich auch einfach Bewusstsein für die Zuschauer irgendwie, ja, dass wenn es da eine schwierige Situation gibt, dass sie vielleicht sich auch mal versuchen können in die Rolle eines Schiedsrichters.
Ja, eben, woran man da halt irgendwie alles denken muss und was da irgendwie alles, ja, was für Kleinigkeiten dann letztendlich den Call beeinflussen, ob der ja richtig oder falsch ist am Ende.
Richtig. Und sind ja auch oft Sachen, wenn wir uns über Situationen austauschen, geht es ja auch oft, also es ist ja nicht so, dass wir nicht wissen, was faul ist oder was nicht faul ist, ja? Sondern es geht meistens darum, dass wir eben sagen, okay, hätte ich mich 2 Zentimeter mehr nach rechts bewegt oder mehr nach links bewegt, wo schauen deine Augen gerade hin, sind die denn da, wo sie sein sollten, oder sind die gerade irgendwo anders? Und das sind halt auch nachher Details, über die wir natürlich halt auch sprechen, um eine Situation für die Zukunft halt auch besser beurteilen zu können.
Mhm. Du hast vorhin erzählt, dass du dich durch gute Leistungen quasi in die BBL gearbeitet hast sozusagen. Du hast einfach überzeugt. Mich würde interessieren, wie ist das in der BBL? Du bist ja in der BBL und angenommen, du machst jetzt mal, keine Ahnung, gibt es ja schlechte Leistungen, ja, 3, 4, 5 Spiele. Kann man dann auch absteigen oder wie sieht das aus?
Also es ist so, dass wir, also wenn die Liga optimal besetzt ist, wir ja 9 Spiele haben pro Spieltag, und es ist so, dass jedes Spiel gecoacht wird. Also wir haben zu jedem Spiel einen Schiedsrichtercoach. Mhm. Es ist so, dass wir vor jedem Spiel eine Vorbesprechung machen, dass wir nach dem Spiel immer eine Nachbesprechung machen, unsere eigene Leistung einschätzen, die Teamleistung einschätzen und auch nochmal über bestimmte Szenen sprechen, auch mit dem Schiedsrichtercoach. Und das halt, es findet immer eine Bewertung statt. Mhm. Wir werden auch immer, sage ich mal, immer bewertet dahingehend, war das jetzt eine sehr gute Leistung, eine gute Leistung oder eine Leistung, die eben nicht so gut war. Damit müssen wir halt auch alle leben und damit müssen wir halt auch umgehen. Und es ist auch so, dass es seit 2 Jahren, wieder einen Auf- und Abstieg gibt in die BBL. Also es gibt auch Schiedsrichter, die wieder absteigen können in die zweite Liga. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Druck, womit alle Schiedsrichter umgehen müssen.
Mhm. Und Sanktionen, dass gesagt wird, okay, du musst jetzt mal ein Wochenende aussetzen, sowas gibt's nicht.
Doch, sowas gibt's. Also sind natürlich auch strittige Situationen, ja. Also ihr seht ja auch an Pfiff der Woche sind ja auch einige Situationen dabei, die oftmals, sage ich mal, kritisch sind oder vielleicht auch nicht richtig beurteilt wurden. Mhm. Und intern gibt es dann natürlich auch schon Sanktionen für uns, die so aussehen, dass es Verwarnungen gibt oder auch Spielsperre oder beziehungsweise, dass man aussetzen muss.
Und vielleicht mal eine kurze Auflockerungsfrage, die vielleicht, wir haben jetzt, normalerweise geben wir unseren Hörern, den Droppies, auch mal die Chance, ein paar Fragen uns zu stellen, die wir dem Gast stellen sollen. So haben wir jetzt dieses Mal nicht gemacht. Aber was da bestimmt kommen könnte oder hätte ich mir vorstellen können, dass die hätte kommen können, hat schon mal jemand versucht, dich zu bestechen?
Mich noch nicht, nein.
Aber hast du schon mal mitbekommen, wenn du es jetzt so formulierst?
Ich weiß, dass es schon mal bei einer Europameisterschaft irgendwie vor ein paar Jahren einen Vorfall gab mit Robert Lottermoser. Ich glaube, wo der Verantwortliche der griechischen Nationalmannschaft irgendwie in Kontakt mit ihm war und Robert das auch gemeldet hat, sofort. Und aber ansonsten ist mir aus dem Basketball also wenig bekannt in der Hinsicht.
Hat der Robert da erzählt, wie das so war? Also interessieren.
Nee. Also nähere Details dazu kenne ich nicht. Ich kenne nur das, was sozusagen in der Presse mal veröffentlicht wurde.
Ja, okay, alles klar. Stelle ich mir auch krass vor, wahrscheinlich so. Obwohl, kann ja gar nicht richtig shady oder so gewesen sein, aber boah. Wahrscheinlich eine Situation, der du dich nicht unbedingt, also da wärst, musst du wahrscheinlich nicht haben in deiner Karriere, würde ich mal so vermuten.
Muss ich nicht haben, nee. Auf jeden Fall nicht.
und wie sieht das dann, ich habe es in unseren Notizen so formuliert, wie macht ihr das Unmögliche möglich, objektiv zu bleiben? Vielleicht erstmal, ich habe noch ein paar Nachfragen, aber vielleicht erstmal das.
Eine sehr gute Frage. Hat viel damit zu tun, sich, also das, was ich vorhin schon sagte, also erstmal sich selber unter Kontrolle zu haben, ja? sich selbst analysieren zu können, wissen, wie man selber tickt in bestimmten Situationen, damit, sage ich mal, halt auch nicht zu viel Emotionalität einen erhascht. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist es immer wichtig, also wir als Schiedsrichter, ich als Schiedsrichter, sind neutral. Ja, das ist, klingt zwar jetzt auch immer so wie so eine Floskel, ja, aber das ist halt, was man immer wissen muss. Und unsere Leistung wird ja auch dahingehend bewertet, dass wir auch gleichmäßig auf allen Seiten agieren. Ja? Und was faul auf der einen Seite ist, ist auch faul auf der anderen Seite. Und das ist sozusagen die Objektivität, die ich oder wir versuchen, da halt auch immer leben zu lassen.
Und wie hat sich das jetzt vielleicht in der aktuellen Situation so ein bisschen verändert, weil jetzt kriegt ja auch ihr, also jetzt als Zuschauer finde ich es natürlich interessant, man hört alle Kommentare, wie die Bank da reinruft, was der Trainer ruft, was die Spieler untereinander sich zurufen, aber ihr kriegt das ja jetzt auch alles viel mehr mit, da jetzt die Lautstärke der Fans, wo das natürlich sonst mal untergeht, auch wegfällt. Hat sich da bei euch irgendwas verändert? Habt ihr euch da insbesondere darauf vorbereitet oder das schon mal im Vorhinein besprochen?
Also ich weiß vom DFB, dass die Fußballschiedsrichter sich damit extrem vorher auseinandergesetzt haben, ja, wie Kommunikation ablaufen soll, gerade bei sogenannten Geisterspielen oder wenn keine Zuschauer dabei sind. Wir als Basketballschiedsrichter haben uns nicht explizit damit beschäftigt, hat aber auch damit zu tun, dass wir die Erfahrung, sage ich mal, schon haben, was Spiele betrifft ohne Zuschauer. Und zwar dahingehend, weil die ganzen Vorbereitungsspiele, die wir in den letzten Jahren auch immer gepfiffen haben, vor der Saison, meistens oder oft ohne Zuschauer waren. Das heißt, die Kommunikation, die Lautstärke, was von den Bänken kommt, das ist eine Erfahrung, die wir alle schon mitbringen hier für dieses Turnier, also was schon mal sehr, sehr gut ist. Und natürlich, sage ich mal, auch uns jetzt nicht komplett neu darauf einstellen müssen. Sondern dass das schon in Wissensvorsprung ist, die andere Ligen oder andere Schiedsrichter in anderen Sportarten zum Beispiel nicht haben. Aber was auch wichtig ist zu sagen, ist, dass man gerade hier auch, also dass wir vor allen Dingen auch sehr sensibel sein müssen, was wir jetzt auch, also wie wir mit solchen Situationen umgehen, ja? Wenn jetzt mal was reingerufen kommt, es ist ja in Spielen, wo die Halle laut ist, wo Zuschauer sind, ist vielleicht dasselbe, man hört es nicht und hier hört man es.
Ja, genau.
Ja. So, ja, und das ist halt auch etwas, wo jeder mit sich selber umgehen muss und wo jeder auch mit dieser, ja, mit diesem Druck, das ist ja auch Druck, der da entsteht, ja, wenn ich etwas wahrnehme, wenn ich Kommunikation wahrnehme, wenn ich eine Emotionalität halt auch gegen eine Entscheidung wahrnehme, muss man damit auch immer umgehen. Und das halt hat auch damit zu tun, dass man mit sich selber umgehen muss an der Stelle.
Ja, da muss ich mal eine kurze Anekdote einfließen lassen. Und zwar, ich saß ja früher des Öfteren auch mal, Dominik betont es immer wieder, auf der Bank bei solchen BBL-Spielen für die BG Göttingen. Und ja, im Endeffekt bin ich natürlich auch immer hoch emotional dabei gewesen. Das war irgendwie auch so ein bisschen meine Rolle, da Emotionalität von der Bank irgendwie aufs Spielfeld mitzubringen. Und ich kann mich noch an eine Szene erinnern, das war, glaube ich, so einer der ersten Spiele. Ich natürlich irgendwie quasi komplett rot gesehen, so ungefähr bei irgendeinem Call, stehe da auf und schreie irgendwas rein, keine Ahnung. Und ja, ich musste irgendwie einen schlechten Moment erwischt haben. Auf jeden Fall hat sich das wohl sehr aufs Spielfeld übertragen. Und dann war Anne Panther, glaube ich, gerade Schiedsrichterin. Und die hat mir einen Blick zugeworfen. Den habe ich bis heute nicht vergessen. Also da war ich aber sowas von ruhig den Rest des Spieles.
Wow.
Ja, war ja genau das Richtige in dem Moment. Also so habe ich dann auch natürlich verstanden. Aber das ist dann also wenn ich mir da, also ich will gar nicht wissen, was für einen Blick ich von Johann kassiert hätte, wenn ich da ein technisches Foul oder so gegen die Bank abhole. Und wie ist das dann jetzt aber abseits vom Feld? Wenn ihr jetzt im Hotel wohnt, ihr ja auch mit den Spielern zusammen, mit den Trainern, mit den Verantwortlichen. Wie ist es da im Umgang? Müsst ihr euch da irgendwie dann teilweise auch aktiv zurückzuhalten oder genießt ihr das, da jetzt auch mal eine andere Seite der Spieler, der Funktionäre kennenzulernen?
Also genießen würde ich es nicht bezeichnen, aber der große Vorteil von der aktuellen Situation hier im Hotel, dass wir alle miteinander zu tun haben, dass wir uns regelmäßig über den Weg laufen, das birgt natürlich auch schon mal Platz für kleine Gespräche. Mhm. Fachliche Gespräche, persönliche Gespräche. Und es hat natürlich auch den Vorteil, dass man sich auch einfach kennenlernt. Mhm. Weil mein Credo ist immer, wenn man sich kennt, verzeiht man auch oft mal einen Fehler, ja, eher, als wenn man sich jetzt nicht kennen würde. Ja, wenn ich mich jetzt mit jemandem unterhalte und der meint, ah ja, okay, das ist Carsten tickt so, alles klar. Da ist das Verständnis vielleicht auch bei einer Situation mal ein bisschen größer, als es nicht so wäre. Und es ist, also ich finde es schon gut, um hier auch mal eine Wertung reinzubringen. Ja, ich finde es schon gut, dass man die Möglichkeit oder dass wir die Möglichkeit hier haben, auch mit allen sich mal auszutauschen. Ja? Und man begegnet sich ja immer, ob es jetzt beim Essen ist, in der Lobby ist oder auf dem Flur oder im Fahrstuhl halt auch, ja, oder unten in der Gamezone. Man begegnet sich immer und das birgt natürlich immer Platz für Gespräche. Mhm.
Und wie ist es für dich? Von vielen wurde ja so ein bisschen angenommen, dass na, so lange im Hotel, ihr seid jetzt auch, glaube ich, seit letzten Donnerstag gefühlt hier, gibt es da so einen Lagerkoller oder geht das an einem vorbei?
Also bei uns Stimmung sehr gut, bei uns Schiedsrichtern. Von Lagerkoller ist gar nichts zu merken oder zu spüren. Die Organisation hier ist wirklich richtig gut. Ja. Das Hotel macht vieles, also macht alles richtig, ja. Ob es vom Essen ist, von den Zeiten, von der Organisation. Wir haben ja drei Leute, also Hotel-Angestellte, die mit im Hotel eingezogen sind, die sich um alles kümmern. Ja.
Ja.
Also das ist wirklich, wirklich Weltklasse, auch dass man unten die Möglichkeit hat, sich, ich sag mal, spielerisch zu betätigen, ob es ein Tischtennis ist, Golf oder was auch immer, ja, oder Pokern. Selbst Basketball kann man unten spielen, ja. auf Körbe.
Ja. Nicht genug kriegt.
Und, richtig, ja. Und nebenan ist halt auch noch ein großer Stretching-Raum, wo man auch noch ein bisschen Sport machen kann, wo man sich auch dehnen kann, was den Mannschaften zur Verfügung steht und wo wir auch rein können. Und also bei uns ist die Stimmung gut. Wir haben auch jeden Tag ein Meeting von 9 bis 10 Uhr ungefähr, wo wir uns nochmal aktiv mit den Spielen des Vortages auseinandersetzen, wo wir Szenen analysieren, wo wir auch nochmal besprechen mit unserem Instructor hier vor Ort. Das hätten wir gerne und das nicht. Und also die Stimmung ist gut. Ich hätte mir das schlimmer vorgestellt. Mhm. Ja, aber hier wird wirklich vieles getan, damit es allen gut geht.
Ja, hast du richtig gut gesagt. Ich kann mich dem Ganzen nur anschließen. Ja, auch ja, werden so Events wie Barbecues für jedes einzelne Team. Ja, und dann kriegst du nicht nur ein Barbecue, dann kriegst du auch alles drumherum. Ja, dann gibt es kleine Salate, Dips und wird wirklich an alles gedacht, werden Getränke auf Eis gelegt und also ja, von der Organisation und was das Hotel hier leistet, absolut top.
Dom, du hast auch gerade schon so eine kleine Steilvorlage bekommen, was die Stretching und so angeht. Nutz sie doch mal, verwandel die doch mal.
Okay, Lennart, Dankeschön. Nein, ich werde jetzt mal drauf eingehen. Ja, genau. Ich weiß nicht, Carsten, um das für dich auch nochmal so, wir hatten ja auch schon viele Spieler bei uns, BBL-Spieler bei uns. Und das ist für mich natürlich von der Athletiktrainerseite, reden wir oft über Routinen. Ja, was ist denn für dich? Du hast es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, ja, da hast du schon so ein bisschen gesagt, was alles in so einem Game Day passiert, aber vielleicht auch körperlich, aufs Körperliche bezogen, hast du da eine gewisse Routine, wie du an den Spieltag rangehst?
Also dadurch, dass ich natürlich auch international Schiedsrichter bin, ist es so, also international ist es so, wir kriegen Trainingspläne, wir sind mit Polar connected hier und müssen unsere regelmäßigen Trainingseinheiten auch
Dokumentieren?
dokumentieren
Okay.
und hochladen.
Ah.
Also wir werden auch überwacht sozusagen oder beziehungsweise kontrolliert und wir haben auch ein Fitness-Team, was für die FIBA arbeitet, was uns auch regelmäßig Tipps gibt und auch nochmal nachjustiert, falls irgendwas nicht ist. Am Game Day ist es so, dass ich meistens morgens immer irgendwie draußen an der frischen Luft bin. Irgendwie, ich meine, jetzt hier ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, gerade bei
Ja,
dem Wetter jetzt auch.
ja,
Ja.
ja.
Aber das ist sozusagen auch eine Routine, dass ich mich morgens immer nochmal aktiv bewege. Oder von mir aus auch nochmal eine Viertelstunde, 20 Minuten auf dem Laufband bin oder fahre. Aber das Fahrrad, was wir jetzt hier haben, ist irgendwie kaputt. Da ist die Pedale irgendwie kaputt, ja. Aber ging in den ersten Tagen noch, jetzt nicht mehr. Aber das sind so Routinen. Und dann natürlich das Warm-up vorm Spiel. Das regelmäßige Warm-up und das Dehnen und Stretchen natürlich, das gehört dazu. Und nach dem Spiel.
Okay, und was ich diesen Sommer mitbekommen habe, es gab einen Schiedsrichterlehrgang in Göttingen und da gab es auch so einen Fitnesstest. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen?
Klar, es ist ja so, dass wir da sozusagen unsere Lizenz erneuern müssen, beziehungsweise immer wieder bestätigen müssen. Und dazu gibt es zwei Voraussetzungen. Das ist einmal der Regeltest, den wir bestehen müssen, und einmal ein Fitnesstest. Es gibt ja also den Ledger-Test mit 86 Bahnen, ist dieser Pieps-Test, wo man immer 20 Meter hin und her laufen muss, immer auf dem Piep.
Oh, den
Das
habe
ist
ich gehasst.
sozusagen. Ja. Ja, das ist sozusagen der alte Test und international ist es so, beziehungsweise auch die BBL hat es seit oder übernimmt es jetzt seit Februar, dass es den Jojo-Test gibt. Der Jojo-Test kommt eigentlich aus dem Fußball und der ist auch ähnlich. Es ist eine 20-Meter-Strecke und die man immer auch per Signal sozusagen, per Piepston immer schaffen muss. Aber man hat nach jedem Level, also hin und zurück, immer noch mal 10 Sekunden, wo man läuft, um den Kegel läuft auf einer 5-Meter-Strecke und dann halt wieder aus der Ruhephase immer wieder starten muss.
Und da muss man dann, ist es auch eine Vorgabe, dass du ein bestimmtes Level erreichst.
Genau. 30 Level müssen wir schaffen. Also das heißt 60 Bahnen hin und zurück. Aber der Unterschied ist halt bei diesem Leisure-Test, dass man ja da, sage ich mal, eine Kontinuität eben drin hat, ja, und die Endgeschwindigkeit ungefähr Level 3, Level 4 von dem neuen Test entspricht. Das heißt, alle Bahnen, die man ab Level 4 sozusagen läuft, sind schneller als der ursprüngliche Test. Ja. Also es hat natürlich dann auch viel mit Training zu tun, viel mit Vorbereitung zu tun, viel mit Schnelligkeit zu tun an der Stelle, wo wir natürlich auch regelmäßig trainieren müssen. Und
Da werdet ihr auch unterstützt oder ist euch das so ein bisschen freigestellt, was ihr macht, um das, ja, um diesen bestimmten Fitnesslevel zu, um dieses bestimmte Fitnesslevel zu erreichen?
na, es gibt Trainingspläne und die Trainingspläne, die sind schon so ausgerüstet oder ausgestattet, dass man eben genau darauf trainiert.
Ja.
Ja, aber auch viel mit Regeneration an der Stelle zu tun und mit, ich sag mal, Status erhalten halt auch zu tun. Ja. Aber die Tests oder die Trainingspläne sind so, dass man darauf auch trainiert.
Okay. Worüber ich mir Gedanken gemacht habe vor dieser Folge, man kann sich ja körperlich wunderbar auf als Schiedsrichter vorbereiten. Aber das Pfeifen an und für sich, als Basketballspieler, ja, kann man Krafttraining machen, man kann in die Halle gehen, ein bisschen werfen, man hat Mannschaftstraining etc. Und so weiter. Aber wie ist das denn jetzt für dich? Du hast gesagt, na klar, es gibt Vorbereitungsspiele, wo man das Pfeifen quasi, na, natürlich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, trainieren kann. Aber keine Ahnung, wie ist das, wenn du auch, ich meine, man kann ja nicht einfach in die Halle gehen und okay, jetzt pfeife ich mal ein bisschen, das geht ja nicht. Ja, da brauchen wir erstens eine Mannschaft für oder.
Das geht schon, macht nur wenig Sinn.
Ja, macht nur wenig Sinn, genau. Und ich, du hast es ja vorhin auch schon erwähnt, dass man viel Video schaut, ja. Aber das Pfeifen an und für sich ist ja schwierig zu simulieren, oder? In der Spielsituation.
Das geht nicht.
Wie machst du das? Ja.
Also ich versuche mal anders anzufangen und zwar, wie ich das sozusagen auch gelernt habe. Mhm. Ja. Oder was ich auch, wenn ich in der Ausbildung tätig bin, jungen Schiedsrichtern mitgebe. Mhm. Weil die meisten oder fast alle sind ja noch Spieler. Die sind auf jeden Fall die Möglichkeit nutzen, wenn sie im Training sind, wenn sie spielen, wenn Training ist, auch die Möglichkeit einfach nutzen, mal 10, 15, 20 Minuten an der Seitenlinie sich als Schiedsrichter zu betätigen und zu pfeifen. Mhm. Dass man die kleinen Situationen eben halt auch nutzt, da wo man sowieso beim Training ist, da wo man lernen kann, wo man Erfahrungen sammeln kann, die einfach zu nutzen. Das ist sozusagen Punkt 1. Punkt 2 ist auf jeden Fall Videostudium. Mhm. Ich habe so gemacht, viele Szenen angeguckt, viele Szenen auch zu bestimmten Bereichen angeguckt und einfach immer wieder, es hat ja auch sozusagen vom Modell lernen, ja, ich sehe etwas, da passiert etwas, die Situation passiert und es ist auch so, dass man, je höher man kommt, natürlich auch, wenn es jetzt um Goaltending geht oder Stören des Balles, ins Netz greifen, an den Ring greifen, sind ja Situationen, die nicht so häufig passieren, die man aber halt, sage ich mal, durch viele Videos visuell immer wieder vorbereiten kann, damit die einfach im Kopf sind, wenn die passieren. Und da ist es natürlich auch so, in meiner Anfangskarriere, ja, oder in meiner Anfangszeit war es eben so, ich habe halt auch vor dem Fernseher die Situation auch einfach mitgepfiffen. Mhm. Ja, so. Ja, da muss man natürlich, sage ich mal, darf man sich natürlich auch nicht dämlich vorkommen, ja, und sagen, ja, was machst du jetzt hier, ja, für einen Blödsinn? Oder das muss man halt auch machen, ja, um auch wirklich intensiv sich zu verbessern. Ja, und sich immer damit auseinanderzusetzen, weil mit der Situation auseinandersetzen, mit Basketball auseinanderzusetzen, auch mit solchen Spielsituationen. Ja, also so viel wie möglich Basketball gucken kann ich nur empfehlen, so viel wie möglich auch auf die Schiedsrichter zu achten oder auch auf Regelsituationen. Ja, oder auch, muss ja nicht immer ein Pfiff sein, sondern vor allen Dingen auch, was wird nicht gepfiffen? Das sind ja auch viele Sachen, ja, was jetzt als No-Call bewertet wird. Und viel, viel lernen, viel, viel angucken, viel, viel selbst aktiv sein.
Und gab es auch mal eine Situation, dass du zum Mannschaftstraining von Team aus deiner näheren Umgebung gegangen bist und da einfach mal gepfiffen hast?
Gab's auf jeden Fall. Weil das einfach auch wichtig ist, also ich komme ja aus der Ecke vom MBC. Aus Weißenfels. Mhm. Da gab es halt auch öfter mal die Möglichkeit, auch einfach nur mal beim Training zuzugucken, ganz früher, wo ich noch nicht in der Bundesliga aktiv war, dass man einfach auch mal guckt und wie läuft ein Training ab, was machen die denn überhaupt. Ja? Und das ist schon auch sehr spannend, um einfach auch seinen Wissensschatz sozusagen zu erweitern und seinen Basketballhorizont zu erweitern. Und ja.
Spannend. Interessant, ja. Wie geht denn, du hast es ja gerade schon so ein bisschen beschrieben, wie entwickelt, also oder so ein Spiel, jedes Spiel braucht ja eine angepasste Linie irgendwo oder jedes Spiel habt ihr eine andere Linie als Schiedsrichter, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Oder würdest du mir da schon direkt ins Wort grätschen?
Da würde ich dir schon ins Wort grätschen.
Okay.
Weil es ist ja so, dass es Kriterien gibt, dass es Regeln gibt, was ist ein Foul und was ist kein Foul. Mhm. Ja? Und das ist sozusagen die Leitlinie, an der wir uns orientieren. Also, ist das ein Foul oder ist das kein Foul? Das Einzige, was man sozusagen immer noch mit ins Spiel bringen kann, das sind sozusagen so Vorteil-Nachteil-Situationen. Hat der Kontakt jetzt wirklich eine Auswirkung aufs Play. Mhm. Rein formal ist es vielleicht ein Foul, aber wenn der Spieler, sage ich jetzt mal, das ist ein Handshaking, ja, und der Spieler ist so schnell vorbei und es hat gar keinen Einfluss auf die Aktion, die der Dribbler jetzt zum Beispiel gemacht hat, dann ist es natürlich auch so, dann sollte die Pfeife natürlich auch stumm bleiben, damit auch einfach das Spiel, also einfach auch ein schnelles Spiel ist und die Leute kommen, um Körbe zu sehen, die Leute kommen, um Punkte zu sehen, die Zuschauer kommen, um geile Dunkings zu sehen und nicht stets und ständig den Schiedsrichter zu sehen, wie er irgendwas pfeift.
Ja, okay.
Also das, was ich damit aber auch nicht sagen möchte, ist, dass wir gar nicht pfeifen, das überhaupt gar nicht,
sondern
hat natürlich auch damit zu tun, zu lesen, was braucht das Spiel gerade und was nicht. Es gibt Spiele, da sind eben mehr Fouls notwendig oder mehr Pfiffe notwendig als in anderen Spielen.
Oder dann, ja gut, ich krieg's jetzt glaube ich nicht so, du würdest mir wahrscheinlich eh ins Wort, also nicht ganz, ich formuliere es jetzt einfach mal trotzdem, mal gucken, ob du damit was anfangen kannst. Und zwar, also ich habe ja vorhin zum Beispiel diese Situation beschrieben mit dem Blick, den ich da als Bankspieler zum Beispiel mal kassiert habe oder so. Oder dass man zumindest vielleicht in Hallen reingeht oder zumindest könnte ich mir das vorstellen, zum Beispiel Göttingen ist ja, da kann sich, oder zumindest habe ich so erlebt, da kann sich ganz schnell diese Stimmung mal gegen Schiedsrichter erhitzen. Habe ich so das Gefühl, dass es in Göttingen relativ schnell mal passiert so. Und dass sich das aufheizt, dass man da schon zum Beispiel jetzt, wir müssen jetzt nicht ins Detail gehen, aber da zum Beispiel mal sagt, ey, das unterbinde ich direkt. Oder man kann das ja bestimmt mit anderen Beispielen auch füllen, so von wegen, dem lasse ich jetzt hier gar nicht erst die Chance kommen. Oder geht sowas eigentlich gar nicht, sehe ich das so ein bisschen falsch.
Kannst du das nochmal konkretisieren, weil da habe ich gerade keinen Griff dran, was du konkret meinst.
Ja, es fällt mir auch gerade schwer, das aber... ja, oder sagen wir mal, gehen wir weg von dem Beispiel und sagen, okay, jetzt heute ist hier Derby, wo auch immer.
Ja.
Und um da, gibt's da Taktiken oder so, dass ihr euch sagt, ey, heute müssen wir eine besonders klare Linie haben oder auch von der eigenen Körpersprache her, da müssen wir nochmal mehr drauf achten, damit wir hier wirklich überhaupt gar keine Zweifel unseren Calls oder unserer Linie gegenüber aufkommen lassen können. Kannst du damit ein bisschen mehr anfangen? Ist es mir jetzt ein bisschen besser gelungen?
Ja. Kann ich mehr mit anfangen? Ich beantworte die Frage mal mit Jein.
Mhm.
Ja. Es ist ja so, wir bereiten uns natürlich aufs Spiel vor. Und es sollte für jeden von uns, der dieses Spiel leitet, eben wichtig sein oder das Wissen haben, was ist das heute überhaupt für eine Partie? Das ist ja das, was ich vorhin auch schon versucht habe.
Finale, Abstieg, wie auch immer.
Zu sagen, genau, wo es darum geht, welche Bedeutung hat das Spiel, welche Wichtigkeit hat das Spiel, gibt es nochmal irgendwelches extra Wissen, was man haben sollte? Ja, und natürlich ist es dann auch nochmal was, wo wir uns sagen, okay, heute ist der Fokus, muss noch ein bisschen größer sein oder die Konzentration noch mehr dass wir wirklich die Basics machen und nicht Ballwatching betreiben, ja, dass jeder in seinem Bereich bleibt, dass wir wirklich, also wenn individuell super funktioniert, dass es eben halt auch als Team super funktioniert. Ja.
Mhm.
Und mit solchen Details beschäftigen wir uns schon, aber das rein irgendwie sagt, naja, heute müssen wir mal ein bisschen kleinlicher pfeifen oder eben nicht. Also das gibt's nicht.
Ah, okay.
Das gibt's nicht.
Ja, das fand ich nochmal interessant. Die Frage habe ich mir immer oft irgendwie so gestellt, dass man vorher, aber du hast es ja vorhin eigentlich auch in der Frage schon verneint, dass man sich nicht vorher so eine Linie irgendwie zurechtlegt. Würde ja auch eigentlich der Objektivität gegenüber keinen Sinn machen.
Nochmal eine Zwischenfrage dazu. Carsten, du hast gerade gesagt, wir bereiten uns auf das Spiel vor. Natürlich einmal ist es wahrscheinlich individuell gemeint und dann wahrscheinlich wir als Schiedsrichterteam mit den anderen beiden Schiedsrichtern. Ab wann weiß man denn überhaupt, mit wem man pfeift?
Also es ist so, dass die BBL-Ansetzungen immer meistens zum 8. des Vormonats kommen. Also jetzt als Beispiel am 8. Februar zum Beispiel weiß ich, wo ich im März pfeife.
Ah, okay.
Also das heißt, ich relativ frühzeitig, so 4 bis 6, 7 Wochen im Voraus, weiß ich, wann ich wo mit wem pfeife.
Mhm.
Und da beginnt eigentlich ja auch schon die eigentliche Vorbereitung aufs Spiel.
Und dann steht dann quasi im Austausch mit den Kollegen. Und
genau.
Und da gibt es bestimmt auch eine gewisse Eingespieltheit untereinander. Mit denen habe ich jetzt schon 3, 4 Saisons mehrere Spiele gepfiffen. Gibt es da, also so weiß man dann zum Beispiel, in den Situationen, da verlasse ich mich auf den oder die, weil das sehen die, da haben die einfach so ein gutes Auge für, das sehen die immer. Irgendwie so, solche individuellen Ja, Stärken.
Also jeder bringt natürlich individuelle Stärken mit. Mhm. Und ich sag mal, als gutes Teammitglied oder auch als Crewchief, erster Schiedsrichter, sollte man auch um die Stärken und Schwächen jedes einzelnen Schiedsrichters im Team wissen. Mhm. Damit man halt weiß, wo man wie steuern muss oder wo man wie agieren sollte. Aber es ist auch so, natürlich kennen wir uns, weil der Kader ist, also der Kader hier in der BBL, der besteht natürlich nun schon seit Jahren. Mhm. Und wir haben alle schon viele Spiele miteinander gehabt und viele Spiele miteinander gepfiffen. Und natürlich kennen wir uns auch gut. Aber was immer wieder dazugehört und was immer wieder wichtig ist, auch im Rahmen der Professionalität für so ein Spiel, zu jedem Spiel gehört Vorgespräch und eine Vorbesprechung, wo wir uns über dieses Spiel austauschen und wo wir auch nochmal uns über uns austauschen. Egal, wie gut man sich kennt und wie lange man sich kennt.
Und was sind dann da so Themen, wenn ich mal fragen darf?
Na, Themen sind zum Beispiel, also welche Bedeutung hat heute das Spiel, worauf müssen wir uns jetzt vielleicht bei bestimmten Spielkonstellationen eben drauf einstellen? Ist es ein Spiel, was relativ schnell sein wird, weil eben viele Würfe von außen kommen? Oder ist es eher ein Spiel, was mehr am Korb gespielt wird und sowas? Mhm. Und was halt daraus resultiert und wie wir uns halt auch von der Schiedsrichtertechnik her an der Stelle eben anpassen müssen.
Mhm. Und wie ist das? Ich kann mir vorstellen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, schicken denn Teams von der BBL, schicken die auch Clips oder irgendwie sowas, wo sie sagen, ach guck mal hier, da hätte man nochmal genauer hinschauen müssen und keine Ahnung, wenn du jetzt ein Spiel von einer Mannschaft pfeifst, wo ein Spieler spielt, der über die letzten Wochen beispielsweise tendenziell einen Schrittfehler gemacht hat, kommen so welche Sachen auch in die Vorbesprechung mit rein?
Also kommt nicht in die Vorbesprechung mit rein, aber es ist so, dass die BBL die Möglichkeit geschaffen hat, ich glaube seit 2-3 Jahren, dass die Möglichkeit haben, Szenen auch einzuschicken, die dann auch kommentiert werden. Und damit der Verein natürlich dann auch ein Meinungsbild hat oder eine Aussage hat, so soll gepfiffen werden. Oder das wäre die Ideallösung für diese Situation gewesen.
Okay. Mhm.
Ja. Schafft natürlich auch Transparenz dahingehend, dass wir auch informiert werden. Mhm. Ja. Und es schärft natürlich auch sozusagen die gewisse Erwartungshaltung an uns.
Okay, spannend. Ja.
Und wie gehst du dann damit um, wenn du, also jetzt nicht während des Spiels unbedingt, sondern im Nachgang, weiß ich nicht, auf dem Weg nach Hause oder wenn man zu Hause ist und abends im Bett liegt und nochmal über das Spiel nachdenkt, wenn du halt wirklich mal einen Fehler gemacht hast, wie du ja auch gesagt hast, kommt natürlich mal vor, ihr seid natürlich jetzt irgendwie kein Roboter, wie gehst du dann damit um, wenn das vielleicht auch mal ein spielentscheidender Call oder so war? Oder ich würde jetzt nicht sagen, ein Call entscheidet in der Regel alles, aber wie gehst du dann
damit um? Der am meisten hängen bleibt, ne?
Ja, genau.
Hm. Hat auch viel mit Erfahrung zu tun. Mhm. Vor ein paar Jahren sind solche Sachen, haben mich extrem lange beschäftigt. Mhm. Und hat aber auch damit zu tun, wie ich mit mir und meinem Fehlermanagement halt auch umgehe. Aktuell ist es so, natürlich bereite ich die Spiele nach und gerade auch die Fehler oder die sage ich mal, entscheidend sind, ja, betrachte ich natürlich auch immer noch mal und gucke, was passiert ist. Aber und was ich vor allen Dingen besser machen kann oder was habe ich gemacht, dass ich das sozusagen nicht so entschieden habe. Kann ja gleich nochmal hier von der Story von Frankfurt und Ludwigsburg hier aus dem
Wollte
Spiel
ich erzählen. Wollte ich gerade nachfragen, ja.
Ja, dachte ich mir schon. Das habe ich schon gerochen.
Ja, also ich wollte nicht zu sehr ins Detail gehen, aber irgendwo sind es dann ja, also da war es ja im Endeffekt, glaube ich, nicht spielentscheidend, weil der Ball ging ja eh nicht rein, aber.
Erzähl doch mal ganz kurz, dass die Zuhörer, die das nicht gesehen haben, wissen, worum es geht.
Also es war kurz vor Schluss, 2-3 Sekunden zu spielen. Frankfurt war mit 2, glaube ich, hinten. Zwei oder einem Punkt. Und es gab dann einen Einwurf und einen Dreier aus der Ecke. Und ich habe Ausball gepfiffen. Und also der Ball ist sowieso nicht reingegangen und wäre kein Korb sozusagen gewesen. Ja, ja. Aber die Situation war halt, dass ich den Einwerfer auf der Linie gesehen habe, den Werfer auf der Linie gesehen habe und eben Ausball gepfiffen habe. Es ist auch so, dass ich mir im Spiel also wirklich zu 100% sicher war, dass er auf der Linie war. Hat aber auch damit zu tun, jetzt so in der Nachanalyse, dass ich eine Position hatte, die, sage ich mal, einen leichten Winkel zur Seitenlinie hatte. Also ich stand nicht direkt auf der Seitenlinie, sondern einen leichten Winkel. Mhm. Und der Spieler hatte aber den Fuß ganz leicht über der Linie, also dass die Hacke die Linie nicht berührt hat. Aber ich sag mal, was ich sehr positiv finde, ist die Unterstützung jetzt auch von den Verantwortlichen im Schiedsrichterwesen jetzt in der BBL, die gesagt haben, okay, mit menschlichem Auge ist das schwer zu sehen oder kaum zu sehen, sondern halt nur mit so Cutouts auf dem IAS.
Ja.
Deswegen ist es auch gut, dass man mir hier auch den Rücken stärkt, ja, und sagt, okay, passiert eben mal. Mhm. Aber was ich sozusagen halt auch aus dieser Situation nehme, meine Fehler passieren, ja. Also das schon. Das ist natürlich auch das ist jetzt so eine, zum Schluss dann ist so ein Fehler passiert, das ist krass. Ja? Ich nehme jetzt auf für mich mit, dass ich in solchen Situationen, also anders, ich war auf jeden Fall vorbereitet darauf, was passieren kann.
Ja.
Ich war vorbereitet aus der Einwurfsituation, da kommt ein Dreier, was kann passieren? Es kann ein Foul passieren, es kann ein Schrittfehler passieren, der kann auf der Linie stehen, Zweier, Dreier, er kann im Aus stehen. Also auf die ganzen Situationen war ich vorbereitet.
Mhm.
Und deswegen war ich mir halt auch sicher, dass der eben im Aus steht. Ja? Und ich nehme jetzt halt mit, es ist für mich der Blickwinkel, es ist die Position, die ich hatte. Wenn ich einen Schritt mehr nach rechts wäre ich sozusagen direkt auf der Seitenlinie gewesen, aber ich kann auch nicht zu 100% sagen, ob ich aus der Position auch den 1 Zentimeter oder 2 Zentimeter sehe, die er mit dem nicht auf der Linie ist oder eben drüber ist. Ja. Aber also was das Fehlermanagement betrifft, ist, ich gehe damit um, ich gehe damit aktiv um, ich setze mich natürlich mit meinen Fehlern auseinander, weil ich dadurch einfach auch besser werde oder halt auch wieder, sage ich mal, was mitnehme fürs nächste Spiel. Aber es ist so, also gerade jetzt auch bei dem Turnier, es darf aber keine Belastung fürs nächste Spiel sein. Mhm. Also spätestens bis zum nächsten Spiel, das ist ja auch in der Saison so, ja. Also wenn jetzt Samstag das Spiel ist, bin ich spätestens Dienstag oder Mittwoch beim nächsten Spiel im Einsatz. Und bis dahin muss das aus dem Kopf sein.
Ja. Aber auch interessant, dass du sagst, dass da natürlich dann so eine Rückendeckung auch von der Liga oder von dem Schiedsrichterverband natürlich hilft, auch da dann abzuschließen und dieses Wissen einfach, okay, ich Fehler passieren, so, und es geht wahrscheinlich wie als Spieler oder man Trainer sagen den Spielern immer, hey, der Fehler ist jetzt passiert, okay, wäre geil, wenn du nicht den gleichen nochmal machst. Und das ist ja quasi wahrscheinlich dann auch das, was du aus der Situation, wenn jetzt nochmal so eine Situation passiert mit dem Einwurf, okay, wahrscheinlich positionierst du dich dann nochmal einen Meter weiter rechts, ob du es dann im Endeffekt richtig oder falsch siehst, weiß man dann natürlich nicht, kann man nicht vorhersehen. Eine Sache, da würde ich, das ist jetzt nochmal ein pikantes Thema zum Abschied, sag ich mal, zum Rauskommen. Und zwar würde ich dann nochmal auf mein erstes Zitat beziehen. Und zwar wird da ja, sagt der Lucien, du bist der ärmste Mann auf dem Platz. Und das ist ja durchaus noch so, ist ja nicht nur im Schiedsrichterbereich so, dass das eine, ja, das ist, sind hauptsächlich männliche Schiedsrichter, aber du hast ja auch eine Kollegin mit der Anne Panther, eine Frau, und die hat sich ja auch sehr, sehr gut etabliert und ist einfach eine sehr gute Schiedsrichterin mittlerweile und pfeift ja auch auf Euroleague-Level, Finals und so weiter und so fort. Wie hast du das gesehen? Gibt es da Probleme, vielleicht dann auch im Umgang von den Spielern, dass sie damit so, ich meine, es gibt einfach diese Vorurteile, brauchen wir jetzt nicht drumherum reden, dass dann irgendwie teilweise Spieler ankommen, jetzt heute von der Frau möchte ich irgendwie nicht gepfiffen werden, so, weißt du, dieses Unreflektierte, was im Endeffekt einfach nicht stimmt, aber man kann ja nicht drumherum reden, dass es doch da ist. Wie siehst du das, wenn du mit Anne pfeifst oder auch mit anderen weiblichen Schiedsrichtern vielleicht, ich glaube in der BBL gibt es keine, siehst du da schon, dass mit denen dann anders umgegangen wird oder dass sie sich anders behaupten würden? Oder ist das mittlerweile, stimmt das schon gar nicht mehr, dass meine, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, dass es diese Vorurteile eigentlich nicht mehr so gibt?
Also in der Männerdomäne hier ist es, also ich kann das nicht einschätzen, wie schwierig oder wie leicht es für eine Frau ist. Mhm. Was natürlich sichtbar ist, ist, ich will jetzt hier auch keine Gender-Thematik irgendwie aufmachen, aber es ist natürlich ersichtlich, dass wir wenige Frauen haben, die, sage ich mal, in der BBL tätig sind. Aber was man sagen muss, ist, die Frauen, die wir haben, ja, einfach zu den Besten gehören. Ja. Anne zählt weltweit zu den Besten, war bei Olympischen Spielen im Euroleague Final Four, pfeift regelmäßig jetzt BBL-Finals, war Crew Chief beim Pokalfinale dieses Jahr. Also Anne ist auf jeden Fall ein gutes Vorbild für viele Schiedsrichterinnen. Aber zu der ganzen Thematik bin ich, glaube ich, auch der falsche Ansprechpartner. Mhm. Da müsste man, glaube ich, vielleicht eher mit einer weiblichen Schiedsrichterin drüber reden.
Ja. Ja, also wenn Anne das hört, gerne. aber also mir ging es auch vielleicht weg von dieser Gender-Thematik hin mehr zu diesem, wie dann Calls auch wahrgenommen werden von Spielern, Fans, Trainern oder so. Gibt es da eine Haltung, die euch quasi empfohlen wird irgendwie? Oder gibt es da Vorgaben? Was macht ihr euch da für Gedanken, um da, oder gibt es da überhaupt, um die Diskussion klein zu halten oder irgendwie so? Ich meine, ich denke mal, man muss irgendwie relativ klar und straight rüberkommen.
Ich glaube, dass es persönlichkeitsabhängt, also wie jeder sozusagen tickt. Jeder geht unterschiedlich mit Drucksituationen um, jeder geht unterschiedlich mit Kommunikationssituationen um. Deswegen ist es meiner Meinung nach halt auch wichtig, ein großes Repertoire an verschiedenen Verhaltensweisen zu haben, um auch mal auf die Nase zu fallen, ja, mit einer Kommunikation. Aber es gibt halt Spiele, wo man dann auch einfach aufhören sollte, sage ich mal, auf jede Kommunikation einzugehen, sondern auch mal dem Spieler denn oder dem Trainer sagt, so jetzt reicht's, ich muss mich aufs Spiel konzentrieren, ja, ich muss jetzt pfeifen hier und da brauche ich meine gesamte Energie für. Das gibt's natürlich auch mal. Und also jetzt so ein Allheilmittel gibt's jetzt nicht, was uns auch an die Hand gelegt wird, sondern das ist natürlich auch immer typenabhängig und ist einfach von der Persönlichkeit, vom Charakter her abhängig. Mhm. Und welche sozialen Kompetenzen man natürlich auch mitbringt, wie man mit Problemsituationen umgeht.
Mhm. Und aber das findet ja, also ihr macht's, also so ihr seid, euer Job ist es, objektiv zu sein, aber viele Trainer sind, oder zumindest so wie ich es in meiner Spielerkarriere mitbekommen habe, viele Trainer denken ja, dass man euch da irgendwie beeinflussen kann mit, jetzt hole ich mir hier mal einen Tee ab, damit er dann die nächsten 5 Minuten oder sie die nächsten 5 Minuten für uns pfeift oder so. Solche Mythen gibt es ja definitiv bei manchen Trainern. Merkst du das manchmal, wenn die da irgendwie versuchen mit bestimmten, ich tue es jetzt mal irgendwie als Psychotricks oder wie auch immer ab, wenn die das angehen und wie gehst du vielleicht damit um?
Also es gibt natürlich Situationen, wo ich oder wo wir halt auch schon merken, okay, der Trainer, der macht jetzt extra mehr als sonst, weil er einfach ein technisches Foul haben will, um vielleicht seine Mannschaft aufzuwecken oder um irgendwas zu provozieren. Das auf jeden Fall. Aber ansonsten ist mir das nicht so bekannt. Ja. Also das gibt's mal als taktisches Mittel, auf jeden Fall, gerade so in den höheren Ligen. Und in den unteren Ligen weiß ich nicht, ob das denn unbedingt taktische Mittel sind.
Ja, oder ob das mit anderen, die Impulskontrolle nicht vorhanden ist.
Zum Beispiel.
Ja, interessant. Ja,
ja, okay. Lennart, wie sieht's bei dir aus?
Du, ich bin eigentlich alle meine Fragen so losgeworden. Ich bin sehr zufrieden, was wir hier auch irgendwie alles so, glaube ich, transportieren konnten und Carsten, wie offen du vor allen Dingen auch warst und dass du tiefe Einblicke du uns teilweise gegeben hast, da würde ich dir auf jeden Fall jetzt schon mal sehr für danken. Ich fand es persönlich sehr, sehr interessant. Ich hoffe, die Droppies sehen das genauso.
Unsere Droppies. Eine Sache habe ich aber noch, Lennart.
Ja, Mauzi Pauzi, leg los.
Danke.
Also ich sensationell, ja, wie ihr hier miteinander umgeht. Also da merkt man schon eine tiefe, innige Freundschaft.
Ja, wir haben, Dom, ich weiß gar nicht, ob wir es im Podcast schon gesagt haben oder ob in der ersten Folge. Wir haben ja früher auch, haben wir eine WG gehabt, eine Zeit lang. Daher kommt das schon so ein bisschen und auch zusammengespielt und so. Also
hier kennen uns ein bisschen besser,
genau. Hier ist schon eine Dynamik vorhanden, ja.
Die ist spürbar.
Freut uns natürlich. Lennart, eine Sache habe ich aber noch. Da möchte ich Carsten gerne die Möglichkeit geben, darüber ein bisschen zu erzählen.
Okay,
und zwar hat er uns beide, darauf aufmerksam gemacht, auf das Projekt Referee Education, die digitale Bildungsinitiative für Basketball-Schiedsrichter und Basketball-Schiedsrichterinnen. Magst du dazu uns ein wenig erzählen?
Sehr gerne. Also diese Initiative ist eine, also kurz RefEd, ist eine Initiative, die durch vier Landesverbände entstanden ist, durch Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und zwar in der Zeit, wo jetzt natürlich die basketballfreie Zeit war, während der Corona-Zeit. Es ist eine Initiative, die Steve Bittner, Nicolas Rotter und ich sozusagen betreuen und managen. Da geht es vor allen Dingen darum, dass wir digitale Angebote schaffen, dass wir Seminare anbieten für Schiedsrichter, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, aktuell Spiele zu pfeifen, oder eben irgendwie aktiv zu sein auf dem Feld, sondern sich halt auch weiterbilden können. Und unsere Idee war halt, alle Schiedsrichter mit einzubeziehen, die es sozusagen gibt, von ganz unten, von der Kreisliga bis hin zur zweiten Liga BBL. Diese Initiative natürlich eigentlich nur für unsere vier Landesverbandsschiedsrichter. Und nachdem wir online gegangen sind, war die Anfrage so groß, wir einen kompletten DBB geöffnet haben. Wir haben sogar Anfragen aus dem Ausland erhalten, aus Dänemark, aus Holland, aus Luxemburg, aus Schweiz, aus Österreich. Und wir haben auch regelmäßig Teilnehmer aus diesen Ländern. Wir bieten verschiedene Themen an, also einerseits in Richtung Regeln und Regelmythen hatten wir. Wir hatten was zu Kommunikationsstrategien. Wir hatten zweimal Basketball-Know-how. Einmal war Konstantin Lewowski da, Hendrik Rödel war letzte Woche da und hat ein Webinar gehalten. Wir haben auch versucht oder versuchen auch andere Perspektiven mit einzubeziehen. Jetzt am Donnerstag, also am 18., ist jetzt Felix Böckel, der was zum Mini-Basketball erzählt. Wir haben Daniel Siebert dabei gehabt. Daniel Siebert ist Champions League und Erstligaschiedsrichter im Fußball, der uns darüber berichtet hat, wie Fußballschiedsrichter sich vorbereiten und nachbereiten und wie detailliert das ist. Und wir haben jetzt auch noch weitere Webinare, unter anderem auch noch eins Ende Juni, mit Oliver Heck, der selber Physiotherapeut ist und uns verschiedene Übungen zeigt, die man in einer kleinen Kabine machen kann, auch live vor der Kamera zeigt, dass jeder auch aktiv an diesem Webinar eben teilnehmen kann, was man als Schiedsrichter machen kann in der Kabine, um warm zu werden oder auch auf dem Feld. Und unser Angebot soll sozusagen halt vielfältig sein, von vielen Ebenen halt auch betrachtet werden. Und das ist eine Initiative, die jetzt erstmal für 15 Webinare ausgelegt ist. Und wir haben jetzt auch schon viele Anfragen, dass wir darüber hinaus halt auch weiter aktiv bleiben. Und ich finde die Idee oder ich finde dieses Angebot halt auch super, weil es auch wirklich von extrem vielen Schiedsrichtern wahrgenommen werden. Wir haben regelmäßige Teilnehmer von 200 bis Leuten, ja, wow, bei den Webinaren. Und auf jeden Fall, also wirklich richtig klasse und auch nochmal, wenn ich jetzt ein bisschen machen darf.
Natürlich.
Wir sind auf Facebook und auf Twitter vertreten. Wir sind auch bei Instagram unter RefEd und man kann sich auch melden auf unserer www.referee-education.de auch für Newsletter, um sozusagen auch immer up to date zu sein, welche Angebote es gibt.
Ja, das hört sich ja nach einem überragenden Projekt an, gerade für jeden Schiedsrichter, ja, aus dem Basketball.
Ja, und egal. Total wichtige Arbeit auch, die dann da geleistet wird, dass man halt nicht allein ist irgendwie oder auch sich Tipps holen kann und nicht allein ist mit, du hast es angesprochen, teilweise mit Fehlern und dass da ganz offen kommuniziert wird, das klingt höchst interessant und insbesondere für Schiedsrichter natürlich, aber vielleicht auch mal für den einen oder anderen, der generell einfach nur an der Thematik interessiert ist.
Genau, und man muss auch noch sagen, es läuft alles ehrenamtlich. Also das kommt auch noch dazu.
Coole Sache auf jeden Fall. Ja, dann.
Ja, Lennart, letzte Frage, wolltest du wieder vergessen? Ich hab jetzt Carsten gar nicht drauf angesprochen im Voraus. Jetzt muss er, glaube ich, improvisieren. Vielleicht fällt ihm ja was ein.
Vielleicht sind das, manchmal sind das auch die besten Nominierungen, Dom.
Ganz genau. Ja, stell du mal die Frage, Lennart.
Ja, Carsten, da Dom seinen Job nicht erfüllt hat und dich nicht im Vorhinein darauf angesprochen hat. Und zwar geht es hier darum, wir wollen ja mit unserem Namen Braindrops immer ja so ein paar Wissensanstöße für Leute geben. Und das kann ja aus ganz unterschiedlichen Kategorien sein. Also wir sagen schon, wir sind sehr basketballverliebt, aber das können auch ganz andere Themen sein. Und du hast es ja hier schon ein bisschen mitbekommen, jetzt was für Fragen wir gestellt haben. Das ist ja alles, geht in sämtliche Richtungen. Und bei den Gästen probieren wir das auch. Und wir versuchen uns da dann auch immer von unseren aktuellen Gästen ein bisschen Anregung zu holen. Vielleicht eine Idee, ein Interessenfeld oder einfach, wie gesagt, ein Gast, den man hier, der hier was Interessantes vielleicht zu erzählen hätte, den wir mal uns vorknüpfen sollen. Hättest du da spontan eine Idee, wen du hier gern mal im Braindrops-Format hören würdest?
Eine Adresse ist immer Hendrik Rödel. Auf jeden Fall. Weil Hendrik einfach, also ich habe mit ihm ja letzte Woche auch das Webinar gemacht zusammen. Und Hendrik hat einfach einen Wissensschatz aus verschiedenen Perspektiven, ja, den was eigentlich, also jeder haben sollte sozusagen, oder was jeder ja erfahren sollte, ja, und was er mit Sicherheit auch teilen wird, weil er offen für sowas ist. Und wer fällt mir noch ein? Spontan keiner. Aber ich glaube, Hendrik ist, glaube ich, eine super Adresse.
Ja. Ja, super. Das werden wir auf jeden Fall probieren. Vielleicht kannst du uns ja den Kontakt, wenn du ihn schon mal für ein Webinar begeistern konntest, herstellen. Dann werden wir da mal nachfragen. Oder vielleicht hört er ja sogar vielleicht diese Folge hier. Und dann können wir ihm jetzt persönlich sagen, Hendrik, wir hätten dich gerne hier. Wir würden uns sehr freuen, wenn das klappt. Ja. Ja, Dom, dann machst du doch mal die Abmoderation.
Ja, ich bin begeistert. Das war wirklich ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Waren für mich auch viele Sachen dabei, die ich so vorher gar nicht, gar nicht kannte, gar nicht darüber Bescheid wusste, und hat mir riesigen Spaß gemacht, dir zuzuhören. Vielen Dank, dass du dir hier die Zeit genommen hast, und war hervorragend.
Ja, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, und danke euch, und Lennart, vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal dann.
Ja, sehr gerne. Dann auch an die Droppies, bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao, ciao.